NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ungewohnte Töne von der Bundeskanzlerin am Sonntag in einem bayerischen Bierzelt. Ihre Enttäuschung hat sie kundgetan. Vorbei seien die Zeiten, in denen man sich auf andere völlig verlassen konnte. Stattdessen müssten die Europäer ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es war ihre Reaktion auf den Auftritt des amerikanischen Präsidenten Donald Trump am Wochenende. Darüber wollen wir heute reden. Was sagen Sie dazu? Nach dem gescheiterten G7-Gipfel, welche Zukunft hat das transatlantische Verhältnis? Unsere Nummer 08000 441777, die ist kostenfrei, 08000 441777. Kommt jetzt was ganz Neues in der Beziehung zwischen Deutschland und den USA? Und sind Gipfel wie am vergangenen Wochenende überhaupt noch sinnvoll? Kira Meyer fasst zusammen, was sie auf der Straße dazu gehört hat.
Muss man sich eigentlich mal alles so angucken, die ganze politische Lage momentan, inwiefern man da noch zusammenarbeiten kann und inwiefern da mit solchen Regierungen, die jetzt an sich so kontrovers sind, ja, was beschlossen werden kann, wenn so grundlegend einfach totale Unterschiede herrschen.
Man muss natürlich miteinander sprechen, ob Donald Trump da der Richtige ist, der nicht.
Also sie nicht mehr zu machen, ist ja wahrscheinlich auch keine Lösung. Also nur weil einer rumstenkert, zu sagen, wir machen jetzt aber ohne ihn weiter, funktioniert ja auch nicht unbedingt, denke ich.
Gefährlich ist nur, dass diese Treffen auch dazu ausgenutzt werden können, eben sich gemeinsame Vorteile gegenüber dem Rest der Welt zu schaffen. Dennoch bin ich grundsätzlich nicht gegen solche Gipfel, sei es jetzt G7 oder G20.
Ich finde einfach nur, dass es dumm ist, dass es 7 Länder sind. So die Machtländer und dann die haben das Sagen und alle anderen stehen da und gucken zu und Entscheidungen werden für die getroffen. Darum sollte es sogar ein bisschen offener sein.
Die Kosten, die dabei entstehen, auch jetzt im Hinblick auf den G20-Gipfel, stehen jetzt nicht unbedingt im Verhältnis zu dem, was man dann letztendlich in der Öffentlichkeit als Ergebnis präsentiert bekommt.
Was machen wir jetzt nach dem gescheiterten Gipfel? Mischen Sie sich ein. 08000 441777. Rufen Sie uns an unter dieser Nummer. Sie ist kostenfrei. 08000 441777. Oder schicken Sie eine Mail at ndr-info.de/redezeit. Also, kommt jetzt was ganz Neues im transatlantischen Verhältnis oder wird sich die Aufregung um den amerikanischen Präsidenten bald legen? Unsere Experten heute sind eine Politikerin, ein Forscher und der ARD-Hörfunk-Korrespondent in Washington, Andreas Horchler. Herr Horchler, in der deutschen Öffentlichkeit ist es ein Thema, wie Angela Merkel sich zum Verhältnis zu den USA geäußert hat. Eben ihr Schicksal müssten die Europäer selbst in die Hand nehmen. Vorbei seien die Zeiten, in denen man sich einfach auf andere verlassen konnte. Wie haben denn die Berichterstatter in den USA darauf reagiert?
Auf der Nummer 1, die großen Zeitungen und die großen Sender, die machten mit dieser Meldung, mit diesem Thema auf. Aber die Reaktionen sind eigentlich so gespalten wie das Land. Nehmen wir zum Beispiel den konservativen Newt Gingrich, früher republikanischer Sprecher des Repräsentantenhauses. Der meinte, das war eine historische Reise. Wir werden uns daran als den Wendepunkt im Kampf gegen den Terrorismus erinnern. Referenz hier ist mir natürlich der Nahostteil von Trumps Reise. Der demokratische Kongressabgeordnete Gregory Meeks kommentierte, Trump scheiterte auf seinem Europa-Trip. Und es wurde jetzt nachgelegt. Natürlich wollten die Kollegen gerade vor wenigen Minuten von Sean Spicer, dem Sprecher des Weißen Hauses, wissen, wie denn das Weiße Haus die Kommentare der deutschen Bundeskanzlerin und den Replik-Tweet des Präsidenten einordnet. Antwort Sean Spicer, die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland, die Beziehungen zwischen Donald Trump und der deutschen Kanzlerin sind unglaublich gut. Er habe großen Respekt für sie und betrachte Europa als wichtigen Partner. Die Beziehungen müssten weiter vertieft werden. Und die Interpretation der Aussage der Kanzlerin von Sean Spicer, stellvertretend für das Weiße Haus, es war ganz richtig, dass Europa sich bitteschön mehr um sich selbst kümmern soll. Das ist von den USA durchaus so intendiert.
Das klingt ja danach, als stünden die Inhalte tatsächlich im Vordergrund. Denn hier wird ja durchaus über das, man könnte es so bezeichnen, Aufmucken der deutschen Kanzlerin gesprochen und das kritisierte Verhalten des Präsidenten. Ist das in den USA in der Öffentlichkeit kein Thema?
Doch, es ist auch Thema, und zwar wieder in beiden Seiten sehr gespalten. Die vielen Millionen Trump-Unterstützer echauffieren sich auch in Internetmedien beispielsweise auf der Straße und sagen, was erlaubt sich diese Juniorpartnerin der großen USA? Und im demokratischen, progressiven Teil des Landes wird durchaus gesagt, endlich mal eine Stimme, die sich kritisch äußert gegenüber Donald Trump, der bislang mehr oder weniger machen konnte, was er wollte. Und das gefiel natürlich den Demokraten nicht.
Geht es denn dann auch in Details, also der politischen Inhalte, zum Beispiel Klimaschutz oder Freihandel oder eben die Diskussion über die Militärausgaben? Oder geht es dabei dann doch mehr um die als rüpelig empfundene Art des Präsidenten?
Ja, es geht um die Rüpelhaftigkeit des Präsidenten. Im Fall NATO gibt es große Sympathie für den Vorstoß Donald Trumps. Es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass der Anwurf, Deutschland möge oder andere NATO-Partner mögen doch bitte mehr bezahlen und dem 2%-Ziel näher kommen. Das sei nicht originär Donald Trump. Das hätten auch Präsidenten vor ihm schon getan. Und bezogen auf den Pariser Klimavertrag gibt es ja große Sorge bei den Demokraten, in der Tat. Manches deutet darauf hin, dass tatsächlich ein Ausstieg der Amerikaner hier bevorsteht. Und hier auch die Unterstützer von Donald Trump sagen, seine Energiepolitik hängt zum Teil daran, zum Beispiel bei juristischen Auseinandersetzungen. Und die Energiepolitik Donald Trumps sieht vor, alle Regulierungen, beispielsweise bei der Kohle, zurückzufahren.
Johanna Ueckermann ist Bundesvorsitzende der JUSOS, der Jugendorganisation der SPD, zugeschaltet aus Berlin. Frau Ueckermann, da tritt ein amerikanischer Präsident auf, wie es auch böswillige Karikaturisten nicht drastischer darstellen könnten. Da fällt es linken Politikern doch leichter, seine Forderung zurückzuweisen, als zuvor bei dem sympathischen Obama, oder?
Na, ich glaube, generell geht es mir wie sehr vielen, insbesondere jungen Leuten, aber auch generell Menschen, die das beobachtet haben am Wochenende, dass es einfach alarmierend ist, wie Donald Trump auftritt, aber auch alarmierend ist, was er an Politik in den letzten Wochen durchgesetzt hat. Ich glaube, viele sind ja davon ausgegangen, dass gerade das Amt ihn auch ein Stück weit disziplinieren wird, dass es nicht so schlimm kommen wird, wie man befürchtet hat, und dass er seine Wahlversprechen auch einkassieren muss. Das ist ja nicht eingetreten, sondern was wir im Moment sehen, ist, dass er konsequent die Politik betreibt, die er vorher auch gesagt hat. Man hat es an den Dekreten gesehen, der Einwanderungsstopp zum Beispiel, der Mauerbau, aber eben jetzt auch eine Politik des Nationalismus, des Isolationismus, was er auf internationaler Ebene betreibt. Und das finde ich tatsächlich alarmierend.
Was machen wir denn jetzt damit? Also der G7-Gipfel gilt als gescheitert. Jetzt steht der G20-Gipfel im Juli in Hamburg bevor. Könnten wir uns doch eigentlich schenken, oder?
Ich glaube, mir geht es da auch wie dem jungen Mann, den man zum Beispiel im Einspieler schon gehört hat. Ich bin generell kein Fan dieser informellen Treffen wie G7 oder G20. Bin eher der Meinung, dass wir eigentlich unsere internationalen Organisationen und Multilateralismus stärken müssen und dort die Entscheidungen getroffen werden müssen, weil alle einbezogen werden, insbesondere auch Länder des globalen Südens. Das heißt also, erstens würde ich davon abweichen, derartige Gipfel stattfinden zu lassen, sondern eher die internationalen Organisationen stärken. Aber zweitens glaube ich natürlich, dass es nicht sein kann, dass man jetzt Gesprächsfäden irgendwie abbricht oder da Beziehungen einstellt, sondern ich glaube, das eine, was man machen muss, ist stärker auf europäische Einigung und auch stärker als Europa mit gemeinsamer Stimme aufzutreten, sich dort zu verständigen. Und das Zweite ist, dass man über Regierungsebenen hinaus Beziehungen zum transatlantischen Verhältnis auch stärken muss.
Dr. Tobias Endler forscht unter anderem zum transatlantischen Verhältnis am Heidelberger Institut für Amerikastudien, ist uns aus Ludwigshafen zugeschaltet. Herr Dr. Endler, ist es denn möglich, auf so etwas wie andere Kanäle umzuschalten, wie Frau Ueckermann es gerade sagt, nach dem Motto, egal was der Präsident macht, wir pflegen weiterhin unsere guten Beziehungen?
Ja, guten Abend in die Runde. Ich habe so meinen Zweifel, ob man aus dem Stand auf andere Kanäle umschalten kann. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Gipfel aus US-amerikanischer Sicht, speziell aus Sicht der Regierung, als gescheitert gelten kann. Ich glaube, das ist eine sehr eurozentristische deutsche Perspektive. Die amerikanische muss uns nicht gefallen. Aber was ist denn faktisch passiert? Also Trump hat erreicht, dass Europa und Kanada der Koalition gegen den Islamischen Staat beitreten. Also es gibt jetzt ein offizielles Bündnis im Kampf gegen den IS. Das haben die Europäer bisher aus guten Gründen vermieden, um die Russen nicht zu provozieren, auch um den islamistischen Hasspredigern keine Nahrung zu geben. Das hat Trump erzwungen. Es ist ihm gleichzeitig gelungen, dass das Thema Syrien und Assad keine Rolle gespielt hat. Er möchte mit Assad kooperieren, der ist da rücksichtslos, auch skrupellos, hat die Europäer dazu gebracht, das nicht zu thematisieren. Mhm. Er hat, und das war, möchte ich noch anfügen, deutlicher noch in Brüssel beim NATO-Gipfel als in Sizilien bei der G7, das 2%-Ziel der NATO nochmals deutlich gemacht. Er hat wichtige Pflöcke eingeschlagen aus amerikanischer Sicht beim Thema Handel und beim Thema Klimaschutz, die auch in Hamburg beim G20-Gipfel nur sehr schwer wieder aus der Erde gezogen werden können. Das heißt, aus amerikanischer Sicht ist da einiges gut gegangen, der Gipfel nicht gescheitert. Und die G7, das ist ja kein Zufall, das ist ein sehr gewichtiger Club. Diese 7 Länder, wenn ich es richtig einordne, produzieren etwa die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das heißt, Trump hat sich ganz genau überlegt, in welchem Forum er sich erstmals international so zeigt und auch so äußert.
Wenn Sie sagen, wir haben eine eurozentristische Sicht dabei, das Verhalten, da sind sich viele Menschen einig von Donald Trump, ist wohl einmalig, aber seine politischen Forderungen sind es ja wahrscheinlich nicht. Reagieren wir also mehr auf seinen Stil als auf den Inhalt seiner Politik?
Ja, die Gefahr ist unbedingt gegeben und er macht es uns ja auch nicht leicht, an seinem Stil, an seiner Persönlichkeit, seinem Charakter vorbeizukommen. Das Twitter-Gewitter kommt ja gar nicht zum Erliegen. Es sind natürlich trotzdem gewisse Ideen, Vorstellungen davon, wie die Welt tickt, die diesem Mann durch den Kopf gehen. Und er begreift die Welt als Nullsummenspiel. Das müssen wir uns schon klar machen. Da ist der Geschäftsmann Trump, der im Grunde sagt, wenn einer gewinnt, verliert der andere. Anders geht die Rechnung nicht auf. Also das Prinzip, die Idee, dass ein Handel zustande kommt, von dem beide Seiten profitieren können, der ein konstruktives Element für beide Seiten enthält, das kommt bisher nicht vor. Und danach geht Trump Themen an. Thema Freihandel, Thema NATO und Sicherheitsallianz, Thema Klimaschutz, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Das ist das eine, was zentral ist. Und das andere, bei aller brachialen Rhetorik, die Sie angesprochen hatten, bei allem Stil, der uns grausam oder unzumutbar erscheint. Das andere Prinzip, das er sieht, ist, dass die amerikanischen Interessen an erster Stelle stehen müssen. Und da steht Trump in der Tradition auch seiner Vorgänger.
Meine Damen und Herren, rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit, mischen Sie sich ein in unser Gespräch. Unsere Nummer 08000441777, 08000441777. Eine Mail haben wir bekommen von Peter Freudenthal aus Hamburg. Und er schreibt, interessant ist ja, dass die Probleme zwischen den USA und EU so an Personen festgemacht werden. Den Nahen Osten haben schon die Vorgänger von Trump ins Chaos gestürzt, was die Flüchtlingskrise, die EU, der Stichwort Brexit, in Turbulenzen gestößt hat, ausgelöst hat. Und Europa wacht viel zu spät auf, leider, soweit die Mail von Peter Freudenthal. Am Telefon ist Ralf Lehnert in Kiel. Sie sind der Meinung, dass es doch zunehmend Widerstand gegen die Politik von Trump in den USA gibt. Was bedeutet das für uns, Herr Lehnert?
Naja, also zuerst nochmal auf die Geschichte in den USA, weil man sieht, egal, die seriösen, die großen Zeitungen wie New York Times, wie Washington Post, die großen Fernsehsender, CNN und so weiter, man sieht das im Augenblick wirklich nur Entsetzen über den Auftritt von Trump, sowohl bei G7 als auch bei NATO. Und viele schreiben so, naja, Frau Merkel ist jetzt die Führerin der freien Welt. Das wiederum ist eine quasi so eine Art Alarm, ein Alarmzeichen wahrscheinlich nochmal für weitere Amerikaner jetzt zu erkennen, was hier im Augenblick los ist. Und gleichzeitig wird auch gegenübergestellt natürlich, wie er in Saudi-Arabien sich verhielt, wie er mit Duarte telefonierte und ihn in den höchsten Tönen lobte. Und dann die ganzen Russland-Verbindungen. Und natürlich fragt man sich, das kann ja nicht, eigentlich nicht wahr sein. Unsere Alliierten steht da vor dem Kopf. Und mit diesen Personen scheint er sich bestens zu verstehen. Mhm. Ich denke, Frau Merkel konnte gar nichts anderes sagen, weil sie hatte ja auch nichts in der Hand. Trump hat weder Artikel 5 bestätigt, noch hat der Klimaschutz sich damit einverstanden erklärt. Nichts. Ich denke, Frau Merkel hat in dem Moment einfach in Notwehr gehandelt. Was anderes blieb ja nicht übrig. Und ja, Vielleicht hat sie auch zu provozieren wollen. Für uns, denke ich, bedeutet es, wir können diese amerikanische Freundschaft nicht einfach opfern. Und wir müssen, das wurde vorhin ja auch schon gesagt, wir müssen versuchen, auch auf anderen Sektor einfach Kontakt zu halten.
Ja, danke schön, und Herr Lehnert. Arnold Blum aus Karstadt. Guten Abend, Herr Blum. Ja, Sie betonen, dass Trump ja ein offiziell gewählter Vertreter der Amerikaner ist und ihre Meinung vertritt, zumindest einer Mehrheit dort. Was bedeutet das? Was folgt daraus?
Ja, es folgt daraus, wenn man einem Vier-Sterne-General Clark glauben darf, der behauptet hat, dass 2001 der amerikanische Staat von einer kriminellen Mannschaft übernommen wurde, dass das bei Trump zum ersten Mal ein vielleicht auch rüpelhafter im Benehmen, aber authentische Persönlichkeit ist. Er macht viele Fehler, machen Diplomat ist er bei uns bestimmt nicht, er ist Geschäftsmann, aber es kann nicht sein, dass Präsident der USA so niedergemacht wird. Und es kann auch nicht sein, dass ein Präsident Obama, der über 3000 Drohnenangriffe zu verantworten hat über Rammstein, Tausende von Toten illegal hervorgerufen hat, 85.000 Bürger in Großbritannien haben sich gegen diesen Mann schriftlich geäußert und haben gesagt, er muss vom Kriegsgericht gestellt werden. Und dass Frau Merkel diesen Mann noch so hoch in den Himmel hebt, der an sich gar nichts mehr zu sagen hat und den amtierenden Präsidenten der USA so brüskiert.
Fanden Sie es tatsächlich, Herr Blum, fanden Sie es so brüsk, wie sie aufgetreten ist, wenn Sie es vergleichen mit dem, wie er aufgetreten ist?
Wie er aufgetreten ist, er ist in einer Zwangssituation. Die amerikanische Wirtschaft ist am Boden. Die Finanzen sind am Boden. Er muss versuchen, mit auch fragwürdigen Mitteln die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen. Was er natürlich gemacht hat jetzt, er hat erstmal diese kriminelle Clique bedient. Er hat gesagt, okay, wir machen 350 Milliarden US-Dollar Militärhilfe für Saudi-Arabien und kurbeln da erstmal wieder diesen militärindustriellen Komplex an. Und dann hat er sich ein bisschen Ruhe geschafft innenpolitisch. Das ist natürlich der falsche Weg in meinen Augen. Aber in den USA ist der Mittelstand zerstört worden durch eine Finanzoligarchie, die skrupellos gegen die eigentliche Bevölkerung vorgegangen ist. Und da hat er gar keine andere Wahl. Er muss sehr poltrig sein und er muss geradlinig sein. Mhm. Und wenn er das nicht wäre, dann wird es keine Veränderung geben. Und die Situation in den USA ist dramatisch. Und wenn sie da dramatisch ist, dann wird sie auch dramatisch im Rest der Welt werden, auch in Europa. Und deshalb kann ich das nicht verstehen, wie da umgegangen wird mit dem amerikanischen Präsidenten. Das finde ich vollkommen daneben.
Dankeschön, Herr Blum in Karstadt. Herr Heuchler, wird das denn in den USA auch so drastisch gesehen? Also der Retter der USA, vielleicht sogar damit der Retter der Welt, tritt eben hemdsärmelig auf und wird brüskiert von der deutschen Kanzlerin?
Die über 60 Millionen Menschen, die ihn gewählt haben, viele von denen sehen das nach wie vor so und sehen in diesem Nicht-Politiker, der in Schutz genommen werden wird für auch die eine oder andere Unbeholfenheit, als einen potenziellen Retter, der die Steuern reformiert, der das ungeliebte Obamacare wieder abschafft und produzierendes Gewerbe wieder in den mittleren Westen bringt. Ich würde ganz gerne ein paar Dinge zu den beiden Anrufern sagen. Diese Annahme, die möglicherweise sehr intensiv nach Europa schwappt, New York Times, Washington Post, CNN, sind genannt worden als Medienorgane, haben weniger Zuspruch hier als etwa die Fox News oder Rush Limbaugh, einen rechten Radio-Talker, der oder die beide Meinung machen und Meinung machen für diejenigen, die Donald Trump unterstützen. Mit anderen Worten, die Spaltung dieser Gesellschaft ist so tief und die Trump-Gegner kommen sehr intensiv eben an in Deutschland, in Europa. Vielleicht zum Thema brüsk. Ich darf kurz noch mal die Kanzlerin zitieren. Die Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen konnten, sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Europa muss sein Schicksal mehr selbst in die Hand nehmen. Ich möchte jetzt nicht da Reiskörner zählen, aber der Name Donald Trump ist in diesem Statement ja gar nicht gefallen. Also es geht ja im Prinzip um eine Rückbesinnung. Und Sean Spicer, wie gesagt, der Sprecher des Weißen Hauses, sagte hier vor einer halben Stunde im Pressebriefing, wir im Weißen Haus begrüßen diese Aussage der deutschen Kanzlerin, wenn Europa sich mehr um sich selbst kümmert. Das ist ganz in unserem Sinne. Also insofern würde ich dort doch ein wenig widersprechen wollen.
Herr Entler, wie sehen Sie das denn aus der Sicht des Forschers? Also ist es eine Frage der Interpretation dessen, was geschehen ist? Oder haben Sie den Eindruck, dass Mr. Spicer versucht, die Situation zumindest verbal zu retten?
Ich denke, es ist primär weniger eine Frage der Interpretation. Es ist eine Frage der Differenzierung, die ja auch Herr Horchler eben schon sehr schön illustriert hat. Also es gibt in den politischen Kreisen in Washington D.C., auch beim Council on Foreign Relations in New York, mit dem ich noch vor wenigen Tagen gesprochen habe, durchaus das Bewusstsein, dass wir Europäer uns fragen, ob wir uns an einer historischen Bruchstelle befinden, wenn Sie so wollen. Und Experten wie Charlie Kupchan, beispielsweise ein früheres Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat unter Obama, der also wirklich sehr nah auch am Präsidenten dran war, der spricht nach wie vor auch von Europa als Kontinent, aber speziell auch als Einheit, als Vision, ja, als geopolitisches Experiment, das nicht scheitern darf. Also es gibt durchaus Amerikaner, die großen Wert auf Europa, auf die europäische Idee, auf die transatlantischen Beziehungen legen. Aber es gibt eben auch in diesem gespaltenen Land ebenso viele, die im Grunde das genau gegenteilig sehen, wie sehr viele bei uns hierzulande. Also die Idee, dass Trump jemand ist, der sämtliche Spielregeln bricht, die bisher gegolten haben, die würden auch viele Amerikaner Anhänger Trumps unterschreiben, aber eben im gegenläufigen Sinne. Und die würden sagen, welche Spielregeln, von was sprechen wir denn? Sind das die von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg erstellten Spielregeln einer liberalen Ordnung des Westens, die die USA entscheidend kreiert haben? Warum haben die Amerikaner kein Recht, an diesen Regeln auch zu drehen? Ja, oder sind es die Spielregeln der NATO, die eine gewisse Selbstverpflichtung beinhalten, einen Anteil des Bruttoinlandprodukts für die Verteidigung aufzuwenden? Die Amerikaner halten diese Regeln ein. Die Deutschen, die Spanier, die Italiener und andere nicht. Dazu ja, oder sind es die Spielregeln des Freihandels, wo Trump sagt, Moment, die laufen gegen amerikanische Interessen?
Dazu haben wir eine Mail von Heinz Kemner aus Bad Bevensen bekommen. Er bezieht sich auf die Spielregeln und schreibt so wörtlich, zu den Spielregeln gehört auch die Solidarität unter den Mitgliedern des Bundes und das heißt, auch junge Deutsche müssen sterben im Krieg gegen die Islamisten oder, Gott möge es verhüten, gegen Russland, jedenfalls theoretisch. So sind die Spielregeln. Also genau umgekehrt, Trump verlangt die Einhaltung der Spielregeln und Frau Merkel und die Bevölkerung drücken sich drum herum. Frau Ueckermann, starke Worte. Was sagen Sie als Politikerin dazu? Sind das die Spielregeln und wir drücken uns davor, sie einzuhalten?
Auf gar keinen Fall. Also mein Eindruck ist eher, dass Donald Trump
sich gerade aus der westlichen Wertegemeinschaft verabschiedet und keinesfalls irgendwie Spielregeln einhält oder sogar, weiß ich nicht, Spielregeln neu prägen will, sondern was er, glaube ich, einfach möchte, ist America first und seine Weltsicht durchsetzen. Und das widerspricht diametral dem, worauf wir uns, glaube ich, in den letzten Jahren auch zu Recht irgendwie geeinigt haben, dass wir Kooperation nach vorne stellen statt Standortnationalismus, dass wir auf Verrechtlichung drängen, dass wir globale Standards setzen wollen, dass wir Win-Win-Situationen kreieren wollen, statt irgendwie Einzelkämpfer zu sein und Nationalismus zu betreiben. Und an der Stelle habe ich auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, den Eindruck, dass Angela Merkel viel deutlicher hätte sein müssen, dass sie ihm auch im persönlichen Gespräch und auch bei G7 deutlich machen muss, dass er sich aus der westlichen Wertegemeinschaft verabschiedet, insbesondere mit einer Politik, die er in den USA betreibt, die sich auch auf Rassismus gründet, also der Mauerbau nach Mexiko, der Einwanderungsstopp, den Standortnationalismus in der Wirtschaftspolitik habe ich schon angesprochen. Und da habe ich eigentlich eher den Eindruck, dass Angela Merkel zwar, zu Hause kräftige Worte für ihr Verhältnis vielleicht auch empfindet, dass es aber keineswegs so ist, dass sie das irgendwie vor Ort auch deutlich macht. Und das würde ich eigentlich auch von einer Bundeskanzlerin erwarten.
Aber was machen wir denn mit der Tatsache, dass doch offensichtlich ein beträchtlicher Teil der Amerikaner das gut findet, was da gerade passiert? Also reden wir uns da die Welt schön mit westlichen Werten, die jetzt Herr Trump möglicherweise in Frage stellt? Oder müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass auch diese Spielregeln sich aus der Sicht der Amerikaner vielleicht verändern müssten?
Ich glaube, man kann demokratische Entscheidungen muss man hinnehmen, aber man muss sie nicht gut finden. Also nur weil eine Mehrheit der Amerikaner Trump gewählt hat, heißt das nicht, dass ich seine Politik gut finden muss.
Nein, oder keinesfalls. Aber was bedeutet das für die Politik? Was bedeutet das für deutsche Politikerinnen und Politiker? Wie sollten sie sich verhalten? Sollten sie, also Sie sagen, sie sollten deutlich machen, so geht es nicht. Oder sollen sie versuchen, Verständnis auch zu empfinden für die, die ihn gewählt haben und die seiner Politik applaudieren?
Ich glaube, da gibt es das eine so wie das andere. Also ich glaube, man darf nicht zurückweichen, was die eigene Positionierung angeht und muss da irgendwie sehr klar in der Sache sein. Man darf gleichzeitig eben keine Gesprächsfäden abbrechen und muss für die eigene Position werben. Und deshalb habe ich auch vorher gesagt, was ich zentral finde, ist, dass man nicht nur auf Ebene der Regierungsvertreter miteinander kommuniziert, sondern dass wir genau jetzt auch Zusammenarbeit anbieten, denen, die in den USA zum Beispiel einstehen für eine andere Politik, für Klimapolitik, die nachhaltig ist, für Frauenrechte, für Homosexuellenrechte, dass wir genau da auch die Zivilgesellschaft stärken, dass wir Verbindungen stärken, Austauschprogramme stärken, um eben da einen engen Draht zu halten und gleichzeitig Überzeugungsarbeit auch wieder zu leisten für unsere Position und unsere Werte.
Also, was sollen wir tun in dieser Situation? Wie sollen wir mit diesem Präsidenten weiterhin umgehen? Und gibt es so etwas wie ein neues Selbstbewusstsein im Umgang mit den USA? Mischen Sie sich ein in unsere Diskussion 08000441777. Peter Krämer in Münster. Sie fragen nach den Ursachen von Trumps Verhalten. Haben Sie da eine Vermutung? Ist das politisch oder ist es persönlich geprägt?
Ja, vielen Dank, dass ich mit teilnehmen darf. Ich finde, natürlich wissen wir ja alle durch die medialen Zuspielungen, dass Trump ja, das soll ja wohl so sein, ein egozentristischer, auch Egomane ist. Und das wird ja auch sehr deutlich wiedergespiegelt. Und von daher denke ich, ist er natürlich mit seiner Persönlichkeit eine dominante Figur, quetscht jedem die Hände, dass alle rechts und links quasi fast in Ohnmacht fallen. Aber deswegen und stellt sich dann noch ein Stück weiter in die erste Reihe. Das sind also egozentristische Bilder, die einem auch dann suggeriert werden und die wohl auch doch zum großen Teil sehr zutreffen. Und insofern, er ist ja nicht der Amerikaner als solches, sondern jedes Land ist ja unglaublich vielgestaltig und die politische Situation auch. Und insofern würde ich mir eben auch wünschen, bei aller Persönlichkeitsstruktur, die wir ja alle kennen von ihm im Rahmen der Medienkommunikation, dass einfach journalistisch eben so ein bisschen mehr eben hinterfragt oder aufgearbeitet wird. Wie sind seine Einflussnahmen aus seiner Persönlichkeit heraus in die politischen Gremien, in seinen inneren Zirkel, in seine Staatssekretärsebene, auf amerikanischer Ebene, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Was macht er mit seinem Kollegen Bannon, mit seinem lieben Schwiegersohn, der ja unglaublichen Einfluss hat? Und wie sieht es mit seiner Tochter, Schwiegertochter, wie auch, also Tochter aus? Das sind doch spannende Fragen. Wie nimmt er Einfluss in seine Machtverhältnisse? Da zeigt sich ja sehr vieles dran. Denn dass er, wie gesagt, in der ersten Reihe steht und noch 10 Zentimeter weiter vorne und auch unseren liebsten französischen Präsidenten die Hand quetscht, dass es nur so dominiert. Das wissen wir, aber was macht er? Und da würde ich mir diese Aufarbeitung sehr wünschen, dass wir wirklich mal, weil man darf den Zuhörer meiner Ansicht nach nie unterschätzen, wir langweilen uns oft am Radio und da würde ich Sie bitten, genau diese Frage einfach journalistisch aufzuarbeiten. Wie agiert er hinter den Kulissen, abgesehen von der blöden Twitter-Information, die wir nur alle reichlich kriegen, was macht er konkret mit diesen in seinen Machtsphären, die er bedient? Wie sieht es aus auf der Staatssekretärsebene und was weiß ich in seinen politischen Gremien, um diese Frage eben auch fachlich von Ihrer Seite zu beleuchten, weil wir ja alle nur das Zeug sehen und kennen, was uns medial mal so oberflächlich zugespielt wird.
Dafür haben wir ja unseren Kollegen in Washington, Andreas Heuchler. Vielen Dank für diese Fragen, Peter Krämer. Herr Heuchler, ja, was spielt sich da ab? Können wir das so auf das Niveau einer amerikanischen Serie reduzieren? Da ist eine Familie, die Strippen zieht und so weiter. Oder geht es doch mehr um die großen Inhalte oder ist beides vielleicht miteinander verwoben?
Ich denke, letzteres, beides ist miteinander verwoben. Es gibt eine Persönlichkeit, die ziemlich problematisch ist, die aber Magnetismus auslöst. Ich habe mehrere Kundgebungen von Donald Trump besuchen dürfen und diese rockkonzertartige Situationen erlebt, wie sehr er Menschen in den Bann zieht. Also, und mir ist dazu die Zeile mal eingefallen, es ist wie ein Popsong, der nur aus einem Refrain besteht und keine Strophe hat, deshalb sehr eindringlich und sehr leicht nachvollziehbar ist. Zu der Persönlichkeit, der Independent schreibt heute von 30 Psychologen und Psychiatern, die bei einer Konferenz an der renommierten Yale-Universität teilgenommen haben und dort gewarnt haben, Donald Trump habe eine gefährliche psychische Erkrankung, er sei paranoid und habe wahnhafte Störungen. Zitat aus dem Independent der Psychiater und Psychologen.
Ist das die Pathologisierung des politischen Gegners?
Ja, das mag so sein. Ich möchte das gar nicht weiter kommentieren. Das ist eine von vielen Stimmen. Also es gibt den großen Jubel für Donald Trump und es gibt aber die große Gegnerschaft. Die europäische Sorge, wenn Sie mir gestatten, noch dazu ein Wort zu sagen, über Paradigmenwechsel in den transatlantischen Beziehungen. Es gibt hier das Wort von Checks and Balances, von dem Ausgleich, der über die Jahre immer wieder stattfindet und sich Richtungen nicht unendlich lange fortsetzen lassen. Deshalb sind Menschen, Freunde, amerikanische Freunde hier weit entspannter gegenüber Donald Trump als viele Europäer, nach meinem Eindruck zumindest mal, obwohl ich das nur aus der Ferne wahrnehmen kann, und sagen, naja, nächstes Jahr sind Zwischenwahlen, dann könnte der Kongress schon wieder anders aussehen, 2020 sind die nächsten Präsidentenwahlen. Wir halten ein wenig den Atem an, dass möglichst nicht zu viel schief geht, aber hoffen darauf, dass die Dinge wieder anders kommen. Und die Mehrheit der Amerikaner hat definitiv nicht, und das muss man, glaube ich, immer wieder festhalten, nicht Donald Trump gewählt. Die Mehrheit derjenigen, die überhaupt gewählt haben, waren für Hillary Clinton und das Wahlsystem hat dafür gesorgt, dass Donald Trump heute Präsident ist.
Aber das ist ja die Hoffnung, die man hier auch vielfach gehört hat, er würde schon von seinem Apparat eingehegt. Ist das eine Hoffnung, die nicht trügerisch ist?
Die scheint immer mehr trügerisch zu sein und Donald Trump versucht, Kurs zu halten, befeuert von denjenigen, die ihn glühend verehren, im Mittleren Westen Menschen, an denen der Globalisierungszug vorbeigefahren ist, die aus meiner Sicht sehr zu Recht fragen, was macht ihr denn mit uns, die wir Blue Collar, also die wir Arbeiter waren, möglicherweise keinen höheren Bildungsabschluss haben. Unsere Zeche ist hier verschwunden, vor Jahrzehnten schon. Wir können zum ersten Mal dieses amerikanische Versprechen, meinen Kindern wird es mal besser gehen, als mir selber, nicht mehr einhalten. Und diese Antwort blieben frühere Administrationen Demonstrationen schuldig, obwohl große Versprechungen immer gemacht wurden. Auch Donald Trump macht diese Versprechungen diesen Menschen jetzt gegenüber. Und das ist natürlich eine interessante Frage, wie das weitergehen wird. Da Aussagen zu machen in eine Richtung, wo wir das wirklich festlegen können, das ist vollkommen unmöglich. Da werden die nächsten Monate und die nächsten Jahre Auskunft geben.
Aber Herr Entler, was tun wir in dieser Situation? Also das haben wir und es scheint unwahrscheinlich, dass dieser Präsident von seinem Apparat eingehegt, von seiner Partei, ich sag's mal so, domestiziert wird. Auf der anderen Seite betont Frau Ueckermann, wir sollten zivilgesellschaftlich auch darauf reagieren. Also muss dann künftig der Schüleraustausch das retten, was in der Politik nicht möglich ist?
Ich denke, dass der Schüleraustausch, um zunächst auf diese Frage zu antworten, dann würde ich gerne etwas ergänzen, auch auf den Wunsch des Hörers, Herrn Krämer, eingehen, dass es doch etwas konkreter werden solle. Also der Schüleraustausch alleine wird es vielleicht nicht retten können, aber es gibt natürlich gewachsene Beziehungen zwischen deutschen und US-amerikanischen Bundesstaaten, also unterhalb der nationalen Ebene. Etwa auf Universitätenebene gibt es lange Jahre an universitärem Austausch zwischen Baden-Württemberg und Connecticut. Das besteht schon über ein Vierteljahrhundert etwa. Das ist also enorm wichtig und wird umso wichtiger, dass dieser Austausch bestehen bleibt, wie es Frau Ueckermann ja vorhin auch schon betont hat. Jenseits von diesen, sage ich mal, vielleicht auch ideellen Vorstellungen, wie Austausch passieren kann, passiert Austausch ohnehin auf internationaler wirtschaftlicher Ebene, wo einfach global agierende Unternehmen, zum Beispiel deutsche Autohersteller wie BMW, Mercedes, VW und andere, entweder in den Südstaaten der USA produzieren, weil es dort weniger Gewerkschaften gibt, das ist knallhart durchkalkuliert, oder eben in Deutschland und anderswo produzieren und in die USA exportieren. Und diese Beziehungen bleiben bestehen. Zum einen kann der US-Präsident dort wenig ausrichten. Das ist auch eine glatte Lüge, die er seinen Unterstützern erzählt, dass er als politische Figur die globalen Wirtschaftsverflechtungen derart beeinflussen kann. Und zum anderen will er daran auch nicht wirklich etwas ausrichten. Also die von ihm angekündigten Strafzölle etwa auf Importe, die werden so nicht kommen, weil dann die Produkte für die Amerikaner zu Hause, die ihn auch gewählt haben, ungleich teurer werden. Und das kann Trump nicht wollen. Ich würde gern, wenn ich darf, nur zwei Sätze zu dem sagen.
Bitte.
Was macht der da eigentlich? Was macht Trump zu Hause? Was heißt für ihn Politik? Und das heißt ganz konkret, dass er die Zentralisierung der Macht im Weißen Haus noch weiter vorantreibt, als das ohnehin unter Obama schon der Fall war. Also das ist nichts Neues, aber Trump hat einen engen Beraterkreis. Jared Kushner, der Name ist schon gefallen, seine Tochter, dann in einem zweiten Ring eben Stephen Bannon und andere persönliche Berater, die er an sich ranlässt, auf die er hört. Und jenseits davon, außerhalb davon, stehen die Ministerien. Diejenigen, die bei uns in Deutschland auch eine relativ starke Position haben, oft beinahe autonom agieren, Politik machen, das ist in den USA schon immer anders. Die heißen nicht zufällig Secretaries, also Sekretäre. Die sind weisungsgebunden, machen keine eigenständige Politik. Und ganz konkret hat Trump durchaus vor, und das hat er im Wahlkampf gesagt, diesen Apparat zurechtzustutzen, / platt zu machen, um es mal ganz deutlich auszudrücken. Das Außenministerium spielt eine untergeordnete Rolle bisher. Und das sieht man konkret. Es sind weltweit Botschafterposten noch immer nicht besetzt. Etwa in Berlin. Es gibt keinen amerikanischen Botschafter in Berlin. Ganze Flure im Außenministerium in Washington D.C. sind verwaist. Da gibt es keine Mitarbeiter.
Was bedeutet das aber, Herr Entler, bedeutet das, dass es weniger beispielsweise jetzt auf Fachkenntnisse ankommt in den einzelnen Ministerien? Vielleicht halten Sie mich für naiv, aber ich gehe natürlich davon aus, dass da Fachleute arbeiten. Sind die unbedeutend mit ihren Fachkenntnissen und es geht mehr darum, das, was der engste Kreis um Donald Trump wünscht und was er glaubt, für seine Wähler durchsetzen zu müssen?
Nun, es gibt durchaus einen riesigen bürokratischen Apparat, der das System am Laufen halten soll. Aber im Unterschied zu Deutschland findet mit jedem Wechsel im Weißen Haus ein regelrechter Exodus statt, wenn Sie so wollen, aus den Ministerien, aus den unteren Ebenen der institutionellen Einrichtungen. Da gehen Tausende raus aus Washington D.C. und Tausende andere kommen rein. Klar, die müssen den Apparat am Laufen halten. Aber die Ideen, stammen woanders her und die Fäden werden woanders gezogen. Und dieser enge Kreis der persönlichen Berater wie Stephen Bannon, das sind Figuren, die Trump auch nicht vom Senat bestätigen lassen muss. Die kann er ernennen und entlassen, wie es ihm passt. Und die haben einen enormen Einfluss. Über Bannon und dessen Ziehsohn Stephen Miller, heißt der Mann, wurde der NATO-Auftritt von Trump durchchoreografiert, wenn Sie so wollen, und die Rede auch geschrieben. Und dementsprechend radikal, brachial kam das daher. Mhm. Den Israel-Besuch hat eine andere Figur konzeptioniert, das war McMaster. Und der gilt als eher gemäßigt im Verhältnis, und das hat man gesehen. Die Rede zum Israel-Palästina-Konflikt, das war eine andere Liga. Die war vergleichsweise präsidial, wenn Sie so wollen.
Meine Damen und Herren, wir wollen ja miteinander ins Gespräch kommen. Ich sage Ihnen nochmal unsere Telefonnummer 08000441777. Stefan Hellwig aus Kiel. Ja, wir reden über die Politik dieses Präsidenten und über das Verhältnis zu den Europäern, über das transatlantische Verhältnis. Und Sie haben Angst vor der Kriegsmacht der USA. Was fürchten Sie denn konkret?
Ja, guten Abend erstmal in die Runde. Ich bin ein Kind des Kalten Krieges noch und habe noch etliche NATO-Manöver miterlebt. Da habe ich teilweise das Gefühl gehabt, dass es sicherer war. Also es gab Ost, West und es war ganz klar verteilt und jeder wusste genau, gut, okay, wenn wir jetzt anfangen, dann ist es vorbei. So, jetzt ist es so, diese Situation mit Donald Trump, ich weiß nicht, also was ich von ihm halten soll. Also jedes Volk verdient wahrscheinlich den Präsidenten, ja, was es verdient. Aber was mir halt Sorge macht, ist zum Beispiel dieser Konflikt mit Nord- und Südkorea. Und dass Japan jetzt halt auch sagt, so gut, okay, jetzt ist schon irgendwie eine Grenze überschritten. So, und da ist meine Frage halt, wenn Donald Trump mal wieder irgendwie ein Fake News oder was weiß ich, twittert oder sonst was macht, ist mir auch egal. Aber inwieweit ist er jetzt noch, sag ich jetzt mal, in Bezug auf die Atomwaffen steuerbar durch bestimmte Mitarbeiter, die in seiner Regierung sitzen, beziehungsweise kann er das selbst entscheiden oder gibt es da noch halt Hürden, sodass er nicht einfach meinetwegen einfach mal einen Angriff auf Nordkorea macht. Mhm.
Herr Heuchler.
Dann denke ich, dann ist es eine Kettenreaktion.
Ja. Herr Heuchler, wie sieht es aus? Hat er tatsächlich die Macht? Hat er die Möglichkeit zu sagen, wir schlagen jetzt los?
Hat er als Commander-in-Chief, als Oberbefehlshaber der Streitkräfte, das ist diese Sonderregelung hier in den Vereinigten Staaten, es gibt den berühmten Atomkoffer mit den entsprechenden Codes, getragen von einem Secret-Service-Mitarbeiter. Und es ist sogar so, dass im Prinzip der symbolische Beginn einer Präsidentschaft dieses Jahr am 20. Januar hier auf der National Mall auf dem großen Platz in Washington. Wenn dieser Atomkoffer übergeben ist, also von Obama an Trump, dann beginnt wirklich diese Präsidentschaft, also große Symbolkraft. Und die Macht hat er im Prinzip, es gibt Geschichten, die hier kursieren in Washington im Moment darüber, dass auf der Höhe des Watergate-Skandals bei Präsident Nixon es durchaus Zeiten gab, ich kann das im Moment nicht wirklich bestätigen, wo der Secret Service Nixon sozusagen diesen Koffer vorenthalten hat, aus Angst, dass der Mann, der nicht mehr ganz vielleicht zurechnungsfähig ist, damit Schaden anrichten kann. Eine kleine Episode noch von der Rede. Gestern war hier Feiertag, der Memorial Day, Andenken an die gefallenen Kriegshelden, die als solche verehrt werden in diesem Land. Und es gab die Referenz einmal mehr von Donald Trump Der erinnerte an die Opfer, die natürlich amerikanische Soldaten in den Vergangenheit, in den vergangenen Kriegen geleistet haben. Und er berief sich einmal mehr auf General MacArthur, den Weltkriegs- und dann Koreakriegsgeneral, der gerne im Koreakrieg weiter gegen China marschiert wäre. Ihn verehre er als großen Helden. Das war ein Bestandteil dieser Rede.
Mhm. Wir haben eine Mail bekommen von Dirk Zürchner aus Leer. Er schreibt, ich bin der Meinung, dass die Respektlosigkeit, die ein von der Mehrheit des Volkes gewählter Präsident durch die Medien erfährt, unwürdig ist und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit verhindert. Soweit Dirk Zürchner aus Leer. Und Wilhelm Friesen aus Elmshorn ist am Telefon. Und Sie, Herr Friesen, sind der Meinung, wir sollten Donald Trump eine Chance geben, oder?
Ja, schönen Gruß in die Runde. Ich möchte, was ich vor einiger Zeit, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diese Medienschreiben behalten. Während der Wahl in Amerika hat Jimmy Carter, ich hoffe, er ist noch bekannt, hat im Radio in Amerika Folgendes gesagt, ich sage es mit meinen Worten, dass die letzten 20, 30 Jahre eine Clique an der Macht waren in Amerika, denen ging es bloß um Macht und geopolitischen Spielen und so weiter. Und das sollte uns wenigstens zu bedenken geben. Und wie, jetzt komme ich zu Donald Trump, wie er in unseren Medien, auch in Medien in den USA, er ist ein neuer Mensch. Er kommt aus einer ganz anderen Branche, soll ich mal sagen, nicht politisch aufgewachsen, sondern ist Milliardär geworden. Und daher hatte er was, doch etwas in der Birne, sonst wäre er nicht Milliardär geworden. Und das Land, wo diese Clique reingeführt hat, das aufzuheben, und wieder politisch fähig zu bleiben, das braucht viel Aufräumarbeiten. Und natürlich wird es hier und da irgendwo schmerzen bei einem den anderen. Aber die Amerikaner haben den Gewählten, ich bin froh, diese Redner, welche Zuhörer, welche zugeschaltet haben, dass sie auch diese Meinung haben ausgesprochen. Ihm sollte eine Chance gegeben, wie viel Dreck während die Kampagne haben unsere Medien, auch Politiker im Vorfeld.
Ja, vielen Dank, Herr Friesen. Das bedeutet also, Frau Ueckermann, ich sag's mal so etwas salopp, nun reißen Sie sich mal zusammen. Der Mann ist schließlich gewählt und versucht, was Gutes für sein Land zu bewirken. Oder?
Ja, ich glaube, so kann man den Anruf gut zusammenfassen von Herrn Friesen. Ich würde seine Meinung, würde ich nicht teilen. Ich glaube, das Erste, was man natürlich sagen muss, ist, dass es eine Unterstellung ist, dass dort eine Machtklicke irgendwie versucht, nur auf die eigenen Interessen zu gucken. Ich glaube, das kann man so an der Stelle natürlich nicht stehen lassen. Das Zweite ist, dass man natürlich trotzdem hinterfragen muss, was die Ursachen für die Wahl von Trump auch tatsächlich waren. Und ich glaube, da spielt natürlich schon eine Rolle, dass es das Gefühl bei vielen Amerikanerinnen und Amerikanern gab, dass zu wenig getan wurde, um ihre Situation zu verbessern, insbesondere die ökonomische Situation, dass das Gefühl auch vorherrscht, eben den eigenen Kindern geht später mal schlechter, dass das Gefühl vorherrscht, dass es bergab geht, statt irgendwie weiter nach vorne. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Auf der anderen Seite würde ich halt sagen, dass das, was Donald Trump jetzt macht, dass das daran nichts ändern wird, sondern dass das die Situation vieler Amerikanerinnen und Amerikaner noch verschlimmern wird, insbesondere wenn es eben um gute Arbeit geht und wenn es auch um die Wirtschaft geht in den USA.
Aber was sollen denn jetzt deutsche Politikerinnen und Politiker machen? Es ist ja erstaunlich. Der Kanzlerkandidat der SPD stellt sich an die Seite der CDU-Kanzlerin. Gibt es jetzt keine Unterschiede mehr zwischen den Parteien? Herrscht jetzt die Einschätzung vor allgemein, Wir müssen jetzt in Europa zusammenhalten. Die Frage ist auch noch, ob das klappt, um gegen die USA uns zu behaupten.
Ich würde schon mal Abstand nehmen von der Formulierung, sich gegen die USA zu stellen oder gegen die USA zu behaupten. Ich glaube, an der Stelle muss man eben nochmal deutlich machen, dass Donald Trump nur eine Person ist, auch wenn er natürlich der Präsident ist, aber dass es darüber hinaus viele Amerikanerinnen und Amerikaner gibt, die anders denken. Denen würde ich den Rücken stärken und an deren Seite würde ich stehen, gemeinsam für unsere Werte, für unsere Überzeugungen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es da keine Unterschiede zwischen Martin Schulz und Angela Merkel gibt, sondern ich glaube, der Unterschied liegt auch darin, dass Angela Merkel eben nicht den Mut hatte, Donald Trump irgendwie direkt zu entgegnen, sondern dass sie das hier daheim gemacht hat, wo sie sicher sein konnte, dass ihr auch da niemand irgendwie groß widerspricht. Und da würde ich mir einfach mehr Haltung auch wünschen von der Bundeskanzlerin, beziehungsweise ich glaube, Martin Schulz wäre derjenige, der da mehr Haltung an den Tag legen würde.
Lassen Sie uns auf einen Punkt noch kommen, Frau Ueckermann. Es gibt ja so etwas jetzt offensichtlich wie eine Allianz linker Freihandelsgegner mit Donald Trump, der ja auch das TTIP-Abkommen ablehnt. Ist das nicht merkwürdig oder ist das ein Zufall, weil die Begründungen jeweils sehr unterschiedlich sind?
Ich sehe da ehrlich gesagt keine Allianz, weil ich zum Beispiel bin auch eine Gegnerin von TTIP und eine Gegnerin von Freihandelsabkommen, wie sie im Moment ausgehandelt werden. Ich bin der Meinung, dass wir natürlich Globalisierung gerecht gestalten müssen, dass es darum gehen muss, dass wir gute Bedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schaffen, dass wir den globalen Süden nicht ausbeuten, dass wir dort die Menschen nicht ausbeuten. Und das steht ja im krassen Gegensatz zu dem, was Donald Trump möchte. Der möchte Standortnationalismus betreiben. Sein Dogma ist America first. Und das widerspricht komplett dem, was ich zumindest möchte und was ich glaube, was viele Menschen möchten, die aus einer linken Kritik heraus Freihandelsabkommen anprangern. So, uns muss es darum gehen, dass wir globale Standards setzen, dass wir multilaterale Organisationen stärken und dass wir den Menschen in den Mittelpunkt rücken und dass wir nicht America first in den Mittelpunkt stellen.
Vielleicht darf ich an der Stelle was ergänzen, denn das ist ein zentraler Punkt. Frau Ueckermann hat die Komponenten genannt, die Gegner des Freihandels auf unserer Seite des Atlantiks vorbringen und die, denke ich, auch ihre Berechtigung haben. Aber das alles spielt für Trump keine Rolle, wenn er das Thema Freihandel ablehnt. Also es geht ausschließlich um die Frage der Jobs in den USA. Wie viele Jobs kostet uns das, wenn es unkontrollierten Freihandel gibt? Der Mann ist ja nicht gegen Freihandel an sich. Als Businessman und mit seiner Karriere würde es auch keinen Sinn machen. Der will bilaterale Freihandelsabkommen haben, weil die Amerikaner dann immer in der stärkeren Verhandlungsposition sind. Das heißt, das, was uns umtreibt, Qualitätsstandards, die Transparenz von Handelsverträgen, die Rolle privater Schiedsgerichte etc., das ist alles sekundär. Mhm. Es geht darum, es geht um amerikanische Jobs, das ist das Nullsummenspiel, das ich vorhin angesprochen hatte. Wenn bei diesen Freihandelsverträgen mehr Jobs und Produktionen auf europäischer Seite rausspringen, dann zahlen die Amerikaner drauf. Darum geht's. Mhm. Und ironischerweise sind deswegen viele Amerikaner gegenüber dem transpazifischen Handelsabkommen TPP genauso kritisch wie wir Europäer gegenüber TTIP.
Aber was machen wir jetzt in dieser Situation, Herr Heuchler? Sollen wir sagen, das ist eine vorübergehende Krise? Nach 4 Jahren ist der Spuk vorbei, falls Trump überhaupt so lange durchhält? Oder tut sich da tatsächlich eine Kluft aus, von der wir noch gar nicht ahnen, wie sie sich auswirken wird?
Beides im Prinzip möglich. Ich tendiere eher zur Version Nummer 1. Erster größerer Test werden die Midterms, also die Zwischenwahlen im kommenden Jahr sein. Und schon jetzt sieht man ja, dass Gesetzgebung ganz schön schwierig ist, denn den Hut hat auf der US-Kongress, nicht der US-Präsident, wenn es um das Geld geht und wenn es um die Gesetzgebung geht. Das heißt, Donald Trump kann nicht alleine und die Zahl der kritischen Republikaner, also der eigenen Partei, scheint größer zu werden in diesem Land. Also
Gut, meine Damen und Herren, nach dem gescheiterten G7-Gipfel, welche Zukunft hat das transatlantische Verhältnis? Darüber sind wir miteinander ins Gespräch gekommen, mit Ihnen, die Sie sich eingemischt haben, mit der Bundesvorsitzenden der Jusos, Johanna Ückermann, Dr. Tobias Endler vom Heidelberger Institut für Amerikastudien und mit unserem ARD-Hörfunk-Korrespondenten in Washington, Andreas Heuchler. Die Redaktion dieser Sendung hat Verena Gonsch. Morgen gibt es auch wieder eine Redezeit, da geht es um die neuen Pflegegrade. Hat sich die Reform bewährt? Wir beleuchten aus der Sicht der Gutachter der medizinischen Dienste, der Betreiber kommerzieller Pflegedienste und Heime und der Wissenschaft dieses Thema, die neuen Pflegegrade. Gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter im Programm mit Play Jazz. Da erwartet Sie Ralf Dorschel. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Burkhard Plemper.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.